There's no business like show business, sagt man so, aber es stimmt ja auch. Und wenn du auftrittst, musst du liefern. Da sitzen Leute, und zwar viele im besten Falle, die für dich bezahlt haben und sie eben auch ihre Zeit opfern. Da schließt sich wieder der Kreis.
Also wir starten heute mal ganz authentisch. Und weil ja nicht alle das Wort Authentizität sagen können, sagen wir es nochmal Authentizität. Und jetzt gucken wir mal, ob unsere Zuhörenden meinen heutigen Gast in einer neuen Folge von Unterwegs mit, dem DB Mobil Podcast, am Wort Authentizität erkennen. Bitte sagen Sie Authentizität jetzt.
Authentizität.
Ja.
Ich habe es mal so breit gesprochen, wie man es im Ruhrgebiet macht.
Ach so, hat sich fast ein bisschen hessisch angehört.
Authentizität.
Ich glaube, der Hesse wird so Authentizität, gell?
Ja, da kommt immer das Gell hinten dran. So,
was glaubst du?
Im Ruhrgebiet kommt immer das Ne hinten dran. Ne.
Was glaubst du, wie viele Leute, sagen wir mal von 30.000 Zuhörenden, Stand jetzt, wissen, wer du bist?
Alle.
Alle?
Ja.
Oder? Und mehr?
Ja.
Weil
ich hatte eben, kurz bevor wir abgefahren sind im Hauptbahnhof zu Hamburg, hat eine Mutter unbedingt ein Foto mit mir machen wollen, Selfie. Ja. Und das Kind wusste aber, glaube ich, schon nicht mehr, wer ich bin. Aber das Kind wusste, glaube ich, auch und wird nie wissen, was Comedy ist.
Deine Fans wachsen mit, aber es kommt nichts nach.
Doch, kommt schon nach, aber ich sehe es immer bei den Live-Auftritten, dass da in der ersten Reihe doch viele junge Menschen sitzen, die mit alles Atze aufgewachsen sind. Manchmal habe ich aber auch den Verdacht, sie wollen in 2-3 Jahren sagen, ich habe ihn noch lebend gesehen.
Das kann natürlich sein. I was there. Ja. Ja, jetzt hast du es schon gesagt. Atze Schröder ist am Start in der heutigen Ausgabe vom DB Mobil Podcast unterwegs mit. Und wir haben ja schon ein bisschen Action gehabt. Wir wollten in einem der schönsten oder vielleicht dem schönsten Bahnhof Deutschlands abfahren.
Der schönste Bahnhof in der schönsten Stadt Deutschlands.
Hamburg Dammtor.
Dammtor, der Kaiserbahnhof. Der wurde ja damals gebaut, weil Kaiser Wilhelm zu Besuch kam. Und dem wollte man einen adäquaten Bahnhof bieten. Und das Gleis 1, also auf der nördlichen Seite, ist quasi das Kaisergleis. Da fuhr der Zug ein.
Ah, hat man dir schon mal angeboten, einen Bahnhof zu bauen oder zumindest ein Gleis oder eine Bank?
Ich denke, man hat drüber nachgedacht, aber jetzt steht da ja schon, der Kaiserbahnhof.
Das ist auch blöd, oder?
Ich nutze ihn ja rege, ich wohne ja nur ein paar hundert Meter davon entfernt.
Also wir wollten jedenfalls in Dammtor einsteigen, und was kam Damm? Die Bahn kam nicht. Und dann sind wir zum Hauptbahnhof, weil Personalmangel. Auf der ganzen Welt herrscht Personalmangel, Atze.
Ja, hätten Sie doch ein Wort gesagt, ne? Ich meine, so einen Zug zu fahren, das haben wir doch mittlerweile drauf.
Wir hätten hier wen für den Führerstand.
Ja, genau.
Ja, oder?
Mein Traumjob übrigens.
Ja, oh, meiner auch. Würde ich wirklich auch gerne mal machen.
Den ganzen Tag da vorne sitzen, Podcast hören, vielleicht ein bisschen Musik gegen Abend, ab und zu mal ein Kreuzworträtsel und die Landschaft so an sich vorbeifliegen zu sehen. Herrlich.
Aber auf Toilette kannst du nicht.
Ja, da gibt es ja vieles im Sanitätsfachhandel, womit man sich behelfen kann. Ne?
Ach so, du meinst, das sind so große Inkontinenzwindeln oder sonstige Behälter. Ah, das ist natürlich.
Ich komme ja langsam in das Alter, wo man die Ehe im Abo hat.
Die Ehe im Abo?
Die Beutel im Abo hat.
Achso, ich habe die Ehe im Abo, das wäre auch schön. Tatsächlich, Atze Schröder ist ein ausgewiesener Deutsche Bahn-Fan.
Totaler Fan, ja. Du hast ja auch eben gemerkt, als die Notsituation aufkam im Dammtor, wusste ich sofort, was zu tun war.
Du hast wirklich, also kann man einfach mal so ein How-To-Hack, Hack sagt man, glaube ich, mittlerweile, ein Life-Hack. Atze hat einfach kurzerhand entschlossen, als ich sagte, wir nehmen das Taxi. Was Taxi? Wir steigen hier in den nächsten ICE, der nach München fährt, und steigen Hauptbahnhof aus.
Ja, da kann man mal sehen, ne, dass wir auch noch mit einfachen Dingen zu begeistern sind. Das stimmt.
Du bist allerdings schnurstrack auch in diesem Zug in die erste Klasse gelaufen. Also ein bisschen
Snobby
war da schon dabei.
Dass ihr natürlich Top-Produktionsbedingungen habt und dass wir ungestört sitzen wollen. Aber ich fahre auch gerne mal in der zweiten Klasse, weil da ist einfach mehr los.
Ja, da spricht das Volk in der zweiten, da kann man unheimlich gut zuhören, ne?
Ja, genau. Da das heißt stimmt. Es natürlich Knie einziehen, weil da wird nicht so viel Rücksicht genommen wie in der First, aber ich finde, das einfach mehr los. Und der ganz kultivierte Bahngast geht natürlich hungrig, also nicht zu Hause essen, ins Bistro. Bordbistro, heißt es überhaupt noch so oder Restaurant?
Es ist das Bordbistro tatsächlich. Ah, okay. Und wusstest du, dass im Bordbistro ganz offiziell nicht gearbeitet werden darf?
Ach.
Und es gibt keine Steckdosen, eben damit du deinen Laptop oder dein Handy nicht nachladen kannst. Und wenn man es ganz genau nimmt, darf man im Bordbistro nur eine Stunde verweilen, um allen anderen Mitfahrenden die Gelegenheit zu geben, in den Genuss zu kommen, sich kulinarisch zu stärken.
Und wenn ich nach einer Stunde nochmal Hunger kriege, also ich teile mir schon auf, Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise, das sind ja schon mal 3 Stunden. Dann noch irgendwann ein schönes Weizen, alkoholfrei, sind wir auf 4.
Wird nach
schon fast in München.
Ja, wollte gerade sagen, nach Berlin schreit das ja wirklich nach Magensäure. Sag mal, weil du...
Sehr gut.
Ich habe hier einen klitzekleinen Fragenkatalog zum Anfang, der besteht aus einer Frage.
Ist wirklich klein.
Wo fährst du hin?
Am liebsten oder heute?
Beide, erstmal heute und dann am liebsten.
Ja, heute geht's nach Berlin mit Übernachtung, weil noch ein paar Termine anstehen in Berlin. Und am liebsten, ich habe ja eben schon München gesagt, ja, ist schon so eine Strecke, da würde ich hinfahren und dann gerne weiter auch in die Berge.
Und was macht Atze Schröder, wenn er, also mit der Bahn von Hamburg, also du bist ja mittlerweile in Hamburg verortet. Ich mag übrigens das Wort verortet total gerne. Ich habe mir neulich mal einen Podcast von mir angehört und da habe ich 3-mal verortet gesagt.
Ja, daran merkt man es,
ne?
Dass man das Wort mag. Aber ich mag es auch, weil es so eindeutig ist.
Ja, oder?
Und es auch ist bei Google Maps so auftauchen könnte.
Es sind diese Worte, die direkt sagen, was sie sind. Was macht denn Atze Schröder 6 Stunden in der Bahn? Also Hamburg-München? Nee, ich wollte ja sagen, du bist ja mittlerweile in Hamburg verortet, das ist ja kein Geheimnis.
Ja.
Dich hat es an die... Der Hamburger und die Hamburgerin sagt ja immer, die schönste Stadt der Welt. Würdest du das jetzt schon nach den paar Jahren unterschreiben?
Ja, habe ich vorher schon gesagt und sage ich jetzt natürlich umso mehr, aber ich merke langsam, dass ich zum Hamburger werde, weil ich es auch von anderen hören will. Du kennst ja dieses Phänomen, dass Hamburger nach einer Zeit im Gespräch hören wollen, dass es wirklich die schönste Stadt
ist. Ja, das ist wirklich so.
So, und dann sagst du das, weil du siehst auch dieses Verlangen in den Augen der HamburgerInnen. Und dann sagst du, es ist wirklich die schönste Stadt. Da kommt nämlich, ja, ne?
Dann kann der Abend beginnen.
Ja.
So, willst du noch was trinken?
Ja, ja, genau.
Der Satz ist
der Hamburg, wirklich als Tipp für alle, die nach Hamburg kommen, ihr müsst es relativ zügig sagen, dass es auch wirklich die schönste Stadt ist. Dann atmet der Hamburger durch und wird locker.
Aber wer hätte das gedacht? Der Ruhrpott-Proll wechselt dann tatsächlich irgendwann in die etwas etepetete angehauchte Stadt Hamburg. Ist ja eigentlich ein Unterschied wie Tag und Nacht, oder auch nicht?
Ich rätsel immer noch, weil eigentlich passt das ganz gut. Und Hamburg zählt auch immer zu den Hochburgen, wenn ich auf Tour war. Von daher, ganz genau kann ich es natürlich nicht beantworten, weil man kann ja nicht jeden befragen. Aber ich glaube, der Humor des Ruhris und des Hamburgers, die sind gar nicht so unterschiedlich. Weil erstmal ist es auch eine große Stadt. Jetzt reden wir natürlich gerne um Binnenals und Außenals herum oder die schönen Stellen an der Elbe. Aber Hamburg hat ja durchaus auch Stadtteile, sagen wir mal, wo man selbst im Porsche das Knöpfchen runter macht und die Geldbörse auf die andere Seite und bei Einbruch der Dunkelheit sich nicht mehr bewegt. Insofern ist es gar nicht so unterschiedlich.
Ich habe mit Vorbereitung auf die heutige Fahrt und dementsprechend natürlich auch die Aufzeichnung mit dir gedacht, vielleicht mache ich etwas, was ich eigentlich noch nie gemacht habe. Ich bereite mich mal gar nicht vor, ja. Weil ich A, natürlich weiß, dass du viel und gut reden kannst. B, durch deinen Podcast mit Leon Windscheid zusammen, Betreutes Fühlen, hat ja mittlerweile wirklich jeder, der diesen Podcast kennt, gehört und auch rausgefunden, dass du viel mehr bist als nur Comedian und nur witzig und an der einen oder anderen Stelle über oder eben auch unter der Gürtellinie unterwegs, sondern dass du sehr empathisch bist, sehr einfühlsam, sehr emotional und tatsächlich ein Mensch, der gut zuhören kann. Deswegen dachte ich mir so, das Gespräch mit Atze Schröder, das wird schon irgendwie laufen.
Ja, meistens ist es so. Ne? Ich bin, kannst es ruhig sagen, ich bin eine richtige Sabbeltrine.
Ja.
Und wenn wir uns jetzt nicht hier unterhalten würden, dann würde ich mich wahrscheinlich mit irgendjemand anders hier im Zug unterhalten. Ich bin ja sehr kontaktfreudig. Von daher Off-Board-Bistro darf ich mich dazusetzen und schon passiert's. Ja, ich bin schon gerne jemand, der sich mit Gästen unterhält.
Und bist du dahingehend dann auch mal jemand, der genau das Gegenteil braucht? Also das haltet einfach mal die Schnauze bitte, ich brauche jetzt Ruhe.
Kommt tatsächlich so vor. Sage ich zwar nicht wörtlich so, aber sinngemäß sage ich dann auch wirklich, ich brauche jetzt mal eine Zeit für mich.
In welchen Momenten braucht Atze Schröder Zeit für sich?
Es gibt Momente, das kennt glaube ich jeder, wenn es nicht nur im Beruf, sondern im privaten Umfeld hoch hergeht, vielleicht besonders fest ist oder im Job man ein paar Termine zu viel gemacht hat, dann komme ich irgendwann an den Punkt, wo ich müde werde und wo ich dann auch Zeit für mich brauche. Müde meine ich jetzt eben auch mental, nicht nur schlafen, sondern dass auch mal absolute Ruhe herrschen muss. Und dann versenke ich mich in Bücher oder bin auch jemand, der im Zug sehr gut schlafen kann.
Ich habe mir ein klitzekleines Stichwort gemacht, Thema Sprache, und du hast es gerade angesprochen, du fängst dann an zu lesen, und verwundert es dich ein bisschen, wo es mittlerweile, das meine ich gar nicht negativ, wo es mittlerweile hingekommen ist, wie sehr gerade jemand wie du, der ja mehr oder weniger davon lebt, das Wort zu predigen, nach außen zu tragen und auch gern mal anzuecken oder zu provozieren, eben um Denkanstöße zu geben. Gab es einen Punkt, wo du sagtest, verdammt ey, das ist jetzt aber wirklich schon, ich muss wirklich schon sehr genau aufpassen, was ich auf der Bühne sage, weil hier sind ja Leute, die vielleicht anderer Meinung sind oder das jetzt nicht mehr lustig finden, dass ich zum Beispiel falsch gendere oder nicht gendere.
Naja, Gendern ist natürlich nicht nur für Komiker und Kabarettisten ein beliebtes Thema geworden, deswegen lasse ich es weg. Also es ist eher dann so, dass ich denke, also wenn du über die Schere im Kopf sprichst, dass ich denke, das haben ja so viele andere besprochen, da muss ich nicht auch noch mit langweilen. Oder wenn ich über IKEA spreche oder was mir in der Deutschen Bahn wieder passiert ist. Aber grundsätzlich ist, glaube ich, sowieso so, dass jeder Stand-Upper innerhalb von Sekunden schnallen muss, welches Publikum da vor ihm sitzt. Und dass man erstmal die Temperatur auslotet und eben auch denkt, was könnte gut ankommen oder, was du gerade sagtest, was lasse ich besser weg. Ich spiele ja auch durchaus Firmengalas und so, und da gibt es ja, klar, gerade mit dem Atze Schröder Image gibt es natürlich Veranstalter, meistens auch die Assistentin der Geschäftsleitung, die 3 Nächte vorher schon nicht schläft, weil sie denkt, wenn der Schröder jetzt kommt, dann haut er hier Sachen raus, da werde ich erstmal ein unruhiges Weihnachtsfest haben. Meistens ist es aber dann ganz anders. Mir kommt gerade eine Anekdote in den Sinn. Ich habe für eine große deutsche Versicherung gespielt, auch in Hamburg, im Le Meridien Hotel. Mhm. Und da kam nämlich auch die Assistentin der Geschäftsleitung und der Marketingchef und haben mir vorm Auftritt so alle möglichen Sachen verboten. Das kannst du hier nicht sagen, das kannst du nicht machen, das kannst du nicht machen. Und klar, der Kunde ist König, ich hatte mir es so zurechtgelegt.
Was war das zum Beispiel?
Ja, es ging über Versicherungsvertreter, also die rauen Methoden der Versicherungsvertreter. Ah ja.
Also bitte nicht über Schneeballsystem sprechen.
Alles Mögliche durfte ich nicht ansprechen, aber okay, Kunde ist König, wie gesagt, oder Königin. Und dann 5 Minuten vorm Auftritt kam der Vorstandsvorsitzende zu mir und meinte, wo ist er? Atze, super, ich bin super Fan. Hör mal, mach sie fertig. Hör mal, die härtesten Dinger aus deinem Programm will ich hören. Du musst den hier... Das ist Vertrieb, das ist Versicherungsvertrieb. Du musst denen die harten Dinger um die Ohren klatschen. Da habe ich gedacht, na komm, hier von Chef zu Chef, machen wir. Und dann habe ich da wirklich ausgepackt, die härtesten Dinger. Der saß Standkopf, weil klar, Versicherungsvertreter teilen ja selber gerne aus. Die können ergo auch eine Menge vertragen. Und dann kamen von hinten immer so 2 Vorstandsvorsitzende Daumen hoch, so nach dem Motto, richtig so, noch härter, die brauchen es noch härter. Also du siehst, manchmal schätzt man die Dinge dann auch falsch ein, gerade von den Auftraggebern, aber die Schere im Kopf trägt man immer mit sich, gerade so in diesen Zeiten, wo sich Dinge noch schneller verbreiten über Social Media, bist du natürlich etwas vorsichtiger auf der Bühne. Und es gibt ja auch durchaus Themen, die ich heute so nicht mehr machen würde. Zum Beispiel Bodyshaming, das hatte ich früher noch ganz schön stark im Programm. Wenn ich von früher spreche, meine ich vor 15, 20 Jahren. Das würde ich jetzt so nicht mehr machen. Aber das machen andere auch nicht. Zum Beispiel die Ärzte, die ja so etabliert sind, also die Band, die Ärzte. Ja. Die könnten sich ja nach wie vor alles erlauben, haben aber einige Nummern, zum Beispiel die fette Elke, spielen sie nicht mehr live.
Ich war letztes Jahr, es war ein tolles Konzert auf dem Tempelhofer Feld bei den Ärzten gewesen. 60.000, 70.000 Menschen, Sommer, in Berlin natürlich Sommer. Und die haben das nicht nur nicht gespielt, sondern sie haben auch darüber gesprochen.
Ja, genau.
Warum sie das nicht spielen und dass das einfach nicht mehr geht. Und dass sie es damals einfach gemacht haben und dass es natürlich idiotisch war, aber so war das nun mal. Aber ich fand das wirklich ganz, ganz besonders toll zu beobachten, in welcher Art und Weise. Sie haben das nicht so weggelabert, sondern sie haben sich richtig auf die Bühne gestellt, ja, und haben dann auch Ärzte-like gesagt. Und wer das hier anders sieht, das würde uns jetzt nicht stören, wenn ihr dann geht. So, ne? Also, das
ist natürlich auch komfortabel.
Ja, aber ich fand es trotzdem souverän, dass sie es wirklich hoch, also relativ groß angeschnitten hat.
Und genau so meine ich es auch. Und ich werde auch im neuen Programm das thematisieren. Die Nummer, die wir darüber geschrieben haben, spielt tatsächlich in der Bahn. Da sitzt eine Frau auf meinem Platz, oder neben meinem reservierten Platz, die sehr korpulent ist. Und dann spreche ich darüber, wie ich damit umgehe. Und thematisiere das dann auch. Und da bin ich mal gespannt, wie das beim Publikum ankommt. Weiß ich ja noch nicht. Das neue Programm heißt ja Der Erlöser.
Ja, das bist du natürlich.
Ab Ende November. Und ja, bin mal gespannt, wie solche Themen dann ankommen.
Kannst du erzählen, wovon du uns erlösen wirst? Oder wo, der Erlöser, was ist die Hauptarbeit vom Erlöser?
Ja, genau darum geht's. Also, dass ich mir gedacht habe, die Ursprungsidee für dieses Programm ist, dass ich gedacht habe, jetzt, wo alle so verunsichert sind, wir haben Krieg in Europa, wir haben nicht nur die Pandemie gehabt, wir schlittern von einer Krise in die andere.
Personalmangel
bei der Bahn und nicht nur da, bei den Handwerkern ist es noch schlimmer. An allen Ecken, Fachkräftemangel. Wir leben in so einer Zeit, wo alle so verunsichert sind. Und da habe ich gedacht, dann wäre es doch gut, wenn sich einer hinstellt und sagt, Leute, ich erlöse euch.
Das könntest du sein.
Und ich bin an allem schuld. Und das ist ja schon mal gut, wenn man einen Schuldigen hat. Ich betrete ja auch gerne mal Privaträume mit den Worten, es tut mir alles so leid. Und du merkst schon, wenn ich zu dir sage, Sebastian, es tut mir alles so leid, wie sich das schon entlastet. Und wenn man dann genauer hinschaut, jetzt erwarten natürlich alle so ein halb religiöses Programm bei Der Erlöser, aber das ist nur ein kurzer Teil im Programm, dass ich ihm so Fragen stelle, wenn Gott seinen Sohn geopfert hat. Erstmal war es nicht besonders nett von Gott.
Guter Punkt.
Und zweitens, was hat's gebracht? Da muss man auch sagen, nichts.
Retrospektiv betrachtet zumindest nicht viel.
Ne? Und wenn man sich halt auf die heutige Zeit oder sagen wir mal ein paar Jahre zurück, dann wäre ja, Jesus wäre vielleicht der alte Kelly von der Kelly Family. Und wenn der jetzt auf dem Marktplatz in Bitterfeld gesagt hätte, komm Joey, bei Hornbach waren 3 Latten im Angebot, wir müssen dich da jetzt ans Kreuz dübeln, damit Deutschland erlöst wird, dann würde doch Joey zu Recht fragen, sag mal, Papa, was soll's bringen? Und es hat tatsächlich nichts gebracht. Und Jesus war ja ein beliebter Typ damals in Jerusalem. Und
ich bin mir da gar nicht so sicher.
Er war ja eine Mischung aus Kurt Cobain und Otto Waalkes.
Ja.
Ne? Mit einem BMI von, glaube ich, unter 17.
Ja, aber locker
und unter 17. Und alle mochten ihn. Ne? Und die Aussage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, ist ja einfach auch gut. Aber die Aussage wäre ja auch geblieben, wenn sein Vater ihn nicht da ans Kreuz hätte dübeln lassen.
Ja, man könnte ja fast die Brücke schlagen zu den Versicherungsvertretern wieder, die ja auch sehr gut und sehr mitreisend Menschen überzeugen können.
Dinge zu tun. Du musst ja als Versicherungsvertreter, Vertreterin musst du ja dunkle Wolken immer aufziehen lassen. Das muss ich ja nicht. Ne? Also die Situation ist ja da draußen, wie sie ist. Und ich muss den Leuten ja nur 2 schöne Stunden bereiten.
Musst du?
Ja, absolut. Da sehe ich mich total als Dienstleister. Wenn da Zuschauer kommen, die viel Eintritt bezahlt haben, sagen wir mal, Pärchen braucht noch vielleicht Babysitter, Pausensektchen, Parkplatz, da bist du ja schnell auf 150 Euro. Dann fühle ich wirklich die Verpflichtung, denen auch 2 schöne Stunden zu bereiten. Und das nehme ich auch gerne an. Ich bin da gerne Dienstleister und spreche auch mit meinem Publikum drüber. So sehe ich das. Die sollen zu mir kommen und 2 Stunden Erlösung erfahren.
Wie ist denn das, wenn du mal nicht so gut gelaunt, wenn dein Tag mal kacke war und du trotzdem auf die Bühne musst? Brauchst du dann einen Moment und dann bist du drin und dann läuft das? Oder gibt's tatsächlich dann auch mal den Tag, weil wir haben ja alle auch mal einen schlechten Arbeitstag und müssen halt trotzdem zur Arbeit gehen. Wie gehst du damit um?
Das ist, sobald ich eine Bühne betrete, komplett vorbei. Ich habe es war kurz vor der Pandemie, ne, so ein Jahr vor der Pandemie, bin ich aufgetreten in Bonn und hatte, das war eine Gala. Da hatte ich 40 Fieber, bin mit 40 Fieber auf die Bühne. Und ja, die 20 Minuten waren auch okay oder die halbe Stunde. Und danach ging gar nichts mehr. Aber sobald ich eine Bühne betrete, ist das alles weg.
Hört sich aber sehr klischeehaft an.
Ja, das war auch Klischee. Aber ich habe gedacht, ich versuche es. Ich habe das Publikum auch gar nicht mehr gesehen, weil es so verschwommen war, um das Klischee jetzt noch mal ein bisschen zu verstärken. Aber um ganz ehrlich zu sein, ich wollte natürlich auch die Gage nicht zurückzahlen.
Nee, aber ich meine vor allem, es hört sich ja Klischee an, dass du sagst, sobald ich auf der Bühne gehe, geht's mir gut. Also ist natürlich schön.
Das ist tatsächlich so. Ich weiß, mir ist es zu klischeehaft, um es eigentlich zu erzählen, aber es ist tatsächlich so. Und das ist dann weg. Also wirklich, ich kann eine schwere Erkältung haben. Für die Zeit, wo ich auf der Bühne bin, geht es mir gut.
Robbie Williams hat in einer seiner, aus irgendeinem Grund hat er 3 gutes oder 4
Beispiel,
Biografien.
Gutes Beispiel.
Ja, danke. Der hat ja erzählt, wenn er da in Hemsborough oder wie das da heißt, vor 200.000 Menschen auftritt und einfach nicht will, weil er eine depressive Phase hat oder weil er, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es medizinisch heißt, aber er leidet ja wohl auch darunter, dass er sich wirklich hässlich findet in manchen bestimmten Momenten, dass er sagt, es ist unvorstellbar, was für ein Kraftaufwand es für ihn bedeutet, auf diese Bühne zu gehen und diesen Menschen, weil er sich so schuldig fühlt und denen so verpflichtet fühlt, aus den Gründen, die du eben nanntest, ne? Also das ist ja, Tim Melzer hat neulich davon gesprochen, ja, wenn das Essen immer teurer wird im Restaurant, die Leute denken überhaupt nicht nach, was alles gezahlt werden muss. Das ist nicht nur das Personal, sondern das ist auch die GEMA für die Musik, die im Gastraum läuft. Und ähnlich wie du es ja eben auch sagst, da muss ein Babysitter bezahlt werden, muss ein Parkplatz bezahlt werden. Es gibt genug Leute, die auch anreisen müssen, weil sie eben nicht im Ballungsraum
wohnen. Und sie versprechen sich auch was von dem Abend. Die Karten hängen zum Teil schon 3, 4,
genau,
5 Monate an der Pinnwand und die versprechen sich was von dem Abend. Robbie Williams, gutes Beispiel, habe ich deshalb gesagt, weil ich ihn mal erlebt habe beim Auftritt bei der Echo-Verleihung.
Ja,
und ich war
im weißen Anzug.
Ich war auch hinter der Bühne und er ist ja ein großer Entertainer auf der Bühne. Und er hat wirklich bis 3 Sekunden vor dem Auftritt in der Ecke gekauert, Fingernägel kauend und fast am Heulen. Und du hättest die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass dieser Mensch in diesem Jahr nicht mehr auf die Bühne geht. Und Sekunden später war er als der strahlende Entertainer auf der Bühne des ICC in Berlin.
Und hast du dann als in dem Moment beobachtende Person das Gefühl, wow, am Ende macht er allen nur etwas vor und sich auch, weil die Zuschauenden wissen ja nicht, was Sekunden vorher gewesen ist. Oder würdest du sagen, genau das Gegenteil ist der Fall, das ist Professionalität in Reinkultur gepaart mit Entertainment und einem guten Gesang?
Ja, ich glaube eben das Weitere ist es, Professionalität, und dafür, dass er sich schlecht fühlt, kann keiner was. Wenn es gar nicht geht, muss man einen Auftritt absagen, aber wenn man die Bühne betritt, hat man auch die Show zu liefern. Das ist meine Auffassung vom Showgeschäft.
Okay.
Und das
hört sich sehr erzieherisch an.
Ja, so soll es ja auch sein. Ja, sobald du eine Bühne betrittst, musst du auch liefern.
Das und siehst das, du tatsächlich so.
Ja. Das ist natürlich sehr der Leistungsgedanke, aber das gilt ja für Fußballer auch. Ansonsten sagt dem Trainer, dass du nicht spielen kannst.
Gut, aber du kannst ja dem Trainer nicht sagen, ich kann jetzt nicht im ICC, ich kann jetzt hier nicht auf die Bühne, Trainer, geht nicht. Oder Tourmanager.
Naja, das ist schon vorgekommen. Also ein Kollege von mir, ein bekannter Kollege, rief mich so kurz nach der Pandemie an, als alle Bühnen wieder geöffnet waren und auch die Hallen wieder geöffnet waren, und meinte, ich komme nicht mehr klar. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Komiker bin, und ich spiele nächste Woche zufällig auch in Hamburg in der Barclays Arena vor über 10.000
also
Leuten.
Also nicht klein?
Ja, einer der bekannteren Komiker. Und der meinte, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Und dann habe ich mich ein paar Wochen später mit seinem Manager unterhalten und der meinte, es war tatsächlich so, dass er mir 10 Minuten vor der Show gesagt hat, ich kann nicht. Und sein Manager, auch deutlich älter als er, hat gesagt, pass auf, probier's. Wenn es nicht geht, hebst du die Hand, ich beobachte dich die ganze Zeit. Dann komme ich auf die Bühne und werde den Leuten mit warmen Worten erklären, was die Sache ist. Und dann geht alles gut. Also fühl dich ganz sicher. Ich passe auf dich auf. Und dann hat er abends den Job seines Lebens gespielt. Ich habe ihn später nochmal getroffen. Er meinte, es war einer der schönsten Abende, die er jemals gespielt hat.
Sicherlich auch durch die Versicherung seines Managers zu wissen, da ist jemand, der hält mir die Stange im schlimmsten Moment.
Aber um mal wieder auf das harte Argument zu kommen, dass wenn du die Bühne betrittst, du auch zu liefern hast. Aber so ist Showgeschäft nun mal. There's no business like show business, sagt man so, aber stimmt ja auch. Und wenn du auftrittst, musst du liefern. Da sitzen Leute, und zwar viele im besten Falle, die für dich bezahlt haben und sie eben auch ihre Zeit opfern. Da schließt sich wieder der Kreis.
Und du lieferst ab, natürlich als in alter, guter Tradition, nämlich in Atze-Manier. Wir haben eben gerade drüber gesprochen. Natürlich muss sich auch deine Sprache verändern bzw. anpassen. Dennoch habe ich, übrigens einer meiner Lieblingssätze in Vorbereitung für unser heutiges Gespräch, habe ich ein Instagram-Schnipsel gesehen, wo du was über Helene Fischer erzählt hast.
Oh ja, das war schön.
Und da dachte ich so, ach krass, ich find's toll, dass das der alte Atze ist, wie er leibt und spricht. Auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, geht das noch?
Ich finde, das geht. Harald Schmidt hat immer gesagt, ab 100.000 Jahreseinkommen muss man damit rechnen, dass der Arsch geküsst wird. Und ich möchte mich da anschließen.
Ja.
Joe Perry, Gitarrist von Aerosmith, hat über Kurt Cobain gesagt, er hätte sich auch erschossen, wenn er Schreiner gewesen wäre. Und der hat so ein ähnliches Zitat auch mit dem Hinterteil gebracht. Bei ihm war es, glaube ich, wer seinen Arsch aus dem Fenster hält, muss damit rechnen, geküsst zu werden. Ja, und so sehe ich das. Wenn jemand so viel Erfolg hat und sich selber so zur Schau stellt, dann muss er auch damit rechnen, hochgenommen zu werden. Die Amerikaner haben da, glaube ich, und die Engländer sowieso nicht, überhaupt keine Probleme mit. Siehe eben den berühmten Stand-Upper, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, der auch Preisverleihung so moderiert, dass das ganze Publikum beschämt rausgeht. Ricky Gervais,
ja,
macht's ja vor.
Ja.
Wie man selbst bei größten Preisverleihungen machen kann, dass man das komplette Publikum beleidigt. Ich weiß gar nicht, war es bei Emmy oder den Golden Globes, hat er dem Publikum gesagt, so Leute, pass mal auf, ne? Ihr sitzt hier in euren feinen Sphären, schönste Kleider, tolle, teure Smokings, aber seid doch einfach nur dankbar, dass mit dem bisschen Talent, was ihr habt, ihr so eine Karriere machen könnt und euch noch keiner auf die Schliche gekommen ist. Also haltet den Mund, wenn ich euch hier heute Abend durch den Kakao ziehe. Und so sehe ich es auch. Es gibt draußen so viel talentierte Sänger, Sängerinnen, Schauspieler, die es auch nicht schaffen. Und wenn du das Glück hattest, eben auch wie Helene Fischer, so gut anzukommen bei der Masse und zur zigfachen Multimillionärin zu werden, dann bitteschön, halte auch aus, wenn du mal richtig, richtig durch den Kakao gezogen wirst.
Aber sind natürlich auch die Sporen, die du dir in all deinen Jahren und Jahrzehnten verdient hast, um eventuell dann auch, ich nenne es jetzt mal, das Privileg zu haben, ähnlich wie Ricky Gervais, auch sich eben das sprichwörtlich auch rausnehmen zu dürfen. Ihr haltet jetzt mal die Klappe.
Stimmt.
Ihr verdient genug, um das über euch ergehen lassen zu dürfen. Keinem Rookie sollte es noch nicht passieren.
Absolut. Sehe ich genauso. Also wenn ein Newcomer das probieren würde, da wäre die Karriere wahrscheinlich sehr, sehr klein. Er hätte eine Fangemeinde, die würde ihn abgöttisch lieben, aber sie wäre halt überschaubar.
Ich kann mir fast vorstellen, dass diese, ich nenne es jetzt mal ein bisschen zu hoch gegriffen, die neue deutsche Art zu sprechen,
ja,
irgendwie doch auch vielleicht so ein Moment des Thrills hat. Also du stehst da und siehst vielleicht das geschockte Publikum, die vielleicht ähnlich reagieren wie ich, die sagen so, oh Gott, darf er das jetzt noch sagen?
Ja, aber Tabu ist einfach.
Ja, ist es einfach?
Ja, es sieht immer so aus, als ui, da traut sich aber jemand was. Aber es ist doch ein Tabu zu verletzen. Du musst doch nur gucken, wo sind die Befindlichkeiten und haust einfach dagegen.
Ja.
Jetzt beim 30-Jährigen vom Quatsch Comedy Club hat Thomas Hermanns mich vor laufender Kamera gefragt, was ich jungen Komiker, Komikerinnen empfehlen würde. Ja. Da habe ich gesagt, ab und zu ein Gag wäre nicht schlecht.
Ja.
Und ja, dabei bleibe ich auch. Es ist ganz gut, eine Haltung zu zeigen. Und das ist auch besser geworden, auch in der deutschen Stand-Up-Szene, gerade in der neuen Stand-Up-Szene, Haltung zu zeigen. Aber nur Haltung ist es ja auch nicht, weil am Ende wollen die Leute ja auch mal lachen.
Aber im Prinzip ist ja das, was du gesagt hast, könnte man fast als eine Retourkutsche für die alte Garde, also pro der alten Garde nehmen, in Richtung einem Comedian wie Felix Lobrecht, der ja nie einen Hehl daraus macht, dass eben die gute alte Comedy-Landschaft in Deutschland scheiße ist.
Ja, aber da verallgemeinert er das zu sehr, finde ich. Erstmal kennt er die alle gar nicht, weil er kommt ja aus einer ganz anderen Ecke, Hip-Hop und eben Poetry Slam. Und ich finde ihn auch sehr gut und sehr, sehr professionell. Keiner in Deutschland hält lange Pausen auf der Bühne besser aus als er. Und also ich mag seine Comedy sehr. Nur es ist sein gutes Recht, mit jugendlicher Arroganz zu sagen, die alten
Haudegen,
ja, sagen wir es mal so, sind,
kann man das eigentlich gendern?
Sind jetzt drüber und die will keiner mehr sehen. Ich sag dir, mit Otto Waalkes habe ich Gespräche über Gespräche geführt, vor 20 Jahren schon, wo ich dachte, was will der alte Mann denn noch? Oder Jürgen von der Lippe. Aber die Jungs sind so gut und so professionell und wissen so sehr, was sie tun, die könnten deinen Job so aus dem Handgelenk mitmachen.
Vielleicht sind es ja auch gar nicht die Comedians, habe ich mich mal gefragt, bei so großen TV-Gala-Shows, wie zum Beispiel die besten Comedians Deutschlands oder wie das auch alles heißt, sondern eventuell die auch bei dir bei den Privatgalas sagen, bitte nicht so viel austeilen, dass die Produzenten und Produzentinnen vielleicht im Hintergrund sagen, das bitte nicht sagen, das ist nicht politisch korrekt, das können wir nicht senden. Und da stellt man sich vielleicht doch die Frage, wie viel lassen denn die altgedienten Comedians überhaupt noch raus, um eben nicht anzuecken heutzutage?
Nein, du kannst ja schon schocken, aber ich war nie ein Freund vom Tabu des Tabus Willens. Also es muss auch Sinn machen, es muss irgendwo hinführen. Also wenn das nicht zum Lacher irgendwann führt, dann hast du einfach nur ein Tabu gebracht und gebrochen. Ja, und ansonsten, es gibt ja kaum noch Live-Shows. ich weiß, bei Wetten, dass, was ja immer live war, da war es tatsächlich so, dass in der Regie oft der Teufel los war. Aber ich glaube, die meisten Tabus hat da Thomas Gottschalk selber gebrochen.
Rein visuell?
Rein visuell auf jeden Fall, weil quasi jeder weibliche Gast unter 70 wurde ja betatscht.
Betatscht, stimmt.
Ja, und wenn Schauspieler da waren und wollten über ihren Film reden, Gottschalk hat ja auch nie zugehört.
Was hast du gesagt?
Gottschalk hat ja nie zugehört und deswegen könntest du, ja, er macht ja jetzt bald die letzte Wetten, dass.
Und stimmt.
Die macht ja ohne sein Zivi. Michelle ist ja diesmal nicht dabei.
Ist nicht dabei.
Nee, und dann könntest du ja eigentlich nahtlos nächstes Jahr 8 Folgen im Jahr machen.
Ja, aber das traut man sich ja nicht. Das will man ja nicht. Also das hat ja Markus Lanz hat uns allen gezeigt. Man hat keine Chance. Es funktioniert nicht, oder? Glaubst du? Lass uns doch mal jetzt 3 potenzielle Nachfolger und natürlich auch Nachfolgerinnen vorschlagen oder ausdenken, von denen wir beide glauben, er oder sie könnte wirklich, sollte es denn weitergehen, ein gutes Erbe für Wetten, dass sein.
Joko und Klaas,
ja,
sagen wir als eine Lösung.
Ja?
Die zweite Lösung wäre Caroline Kebikus.
Aha. Alleine?
Alleine, natürlich, kann sie. Nein, die muss es machen. Katrin Bauerfein könnte es, glaube ich, auch.
Ja, finde ich auch
gut. Dann Barbara Schöneberger, die könntest du, glaube ich, um 5:08 wecken. Dann könnte die um 7:45 nach 20 Minuten Maske da stehen.
Was mit Kai Pflaume?
Kai Pflaume ist ja der perfekte Moderator. Er macht ja gar keine Fehler. Hört wirklich zu.
Der alte Steven Gätjen.
Steven Gätjen könnte es machen. Kai Pflaume fehlt die Bräsigkeit von Gottschalk. Gottschalk war ja gleichzeitig auch immer Zirkusdirektor. Den hat ja auch nichts interessiert. Ja. Weißt, er kommt ins Stadion und gibt dir das Gefühl, ich habe hier alles im Griff.
Kai Pflaume
wäre zu korrekt.
Ja. Aber da haben wir doch. Wir
haben schon viele. Wenn wir jetzt nachdenken würden, würden wir noch einige hinkriegen. Aber ich glaube, also eine neue Lösung wäre Joko und Klaas zusammen und Caroline Kebikus.
Du bist ja ein großer Filmfan. Also du liest ja nicht nur viel, sondern du guckst, glaube ich, auch viel Fernsehen, also Serie und Filme. Oder ist das nicht so?
Doch.
Und ich habe zufälligerweise vor ein paar Tagen Goldfinger gesehen.
Ja.
Den könnte man so heute auch nicht mehr drehen. Das ist, weil du gerade von Gottschalk und seiner Anfassfreudigkeit gesprochen hast.
Ja, Goldfinger.
Wahnsinn.
Also schon einmal wegen Bond selber.
Ja, natürlich
wegen Bond selber. Weil er diese Krankenschwester da ja so in die Ecke drückt und sie will nicht, lassen Sie mich bitte los. Das haben Sie nicht zu entscheiden, sagt er, glaube ich.
Genau.
Und dann, unvergessen da auch Gerd Fröbe, wie er sagt. Auf Wiedersehen, Mr. Bond.
Ja.
Ne, wo, bei Bond war ja immer wichtig, wenn er umgebracht wird, dass der Auftraggeber den Raum verlässt.
Darf nicht zugucken, er darf sich auch nicht überzeugen,
ob das kommt ja die Lösung, ne? die Büroklammer, die er noch unter der Zunge hat und
genau.
So.
Ja, ja, also völlig absurd tatsächlich.
Also wirklich als Tipp jetzt für alle HörerInnen, schaut euch nochmal die alten Bonds an und führt mal eine Strichliste über Sexismus und Sprüche, die man nicht mehr bringen kann.
Ja.
Da hast du hinterher die ganze Seite voll.
Kleiner Tipp von mir, nimm 2 Blätter mit. Atze, ich mache jetzt nochmal 8 Schritte nach hinten und ich bin jetzt nochmal bei der Gala, wo der Herr sagte, hau richtig raus, teil aus, was das Zeug hält. Im Prinzip machst du ja da dann genau das, was die jungen Comedians mehr und mehr propagieren, dass das die echte Fähigkeit eines Comedians sein sollte, Crowdworking. Also man arbeitet mit dem Material,
furchtbar,
was das Publikum hergibt.
Ja.
Ich frage deswegen, weil ich war gerade tatsächlich beeindruckt, weil ich denke mir doch, wenn du da auf diese Bühne gehst, dann weißt du ja, was du sagen willst. Du hast ja einen kleinen Fahrplan gemacht. Also so wie eine Songliste
Ja, aber ich habe ein riesen Repertoire.
Okay, also das heißt, du bist in der Lage, 5 Minuten vor der Show umzustellen.
Ja.
Das ist ja irre.
Ja. Ja, ja, aber das ist das A und O. Und wenn man einen Vortrag halten müsste über Stand-Up-Comedy, würde ich mal sagen, pack dir so viele Gags und so viele Nummern in deinen Warenkorb, wie es geht. Weil nur wenn das Buffet prall gefüllt ist, kannst du dir alles runternehmen. Und so muss man sich es auch vorstellen, wie ein Buffet. Und wenn du nur Salat auf dem Buffet hast, und zwar Grünsalat, Eisbergsalat und Rucola.
Mag ich gar nicht.
Dann kann ich nur sagen, viel Vergnügen auf der Bühne. Und das ist wirklich genau das Ding. Du kannst, zeig Haltung, hundertprozentig, mach frische, neue Comedy. Von mir aus auch von den ganz großen Amerikanern beeinflusst, auch von jungen Trevor Noah zum Beispiel beeinflusst. Aber pack dir das Buffet voll. Und das ist Arbeit. Und du hast eben von Crowdworking gesprochen. Das ist für mich das Schlimmste, was es gibt. Wenn da von der Bühne runtergefallen, hey, ha, wie heißt du? Ach, seid ihr zusammen? Oh, sie nickt, er weiß noch nicht. Hey, hey, lacher, lacher, lacher. Da denke ich immer, mein Gott, lass das Publikum doch in Ruhe. Besorg dir jemanden, mit dem du Nummern schreiben kannst. Also wenn jemand zu viel Crowdworking macht, ist für mich ganz klar ein Zeichen, der hat kein Repertoire.
Aber auf der anderen Seite könnte man doch auch sagen, er oder sie hat das Talent, schnell Witze zu erkennen, ja, beziehungsweise aus etwas Witzen zu machen. Oder würdest du sagen, es ist einfach respektlos dem Gast gegenüber?
Ja, es wird doch, dadurch wird doch schon vieles witzig, dass man das Publikum anspricht. Ey, was ich gerade gesagt habe, ist ja jetzt nur so ein Beispiel. Und du wiederholst ja oft nur, was das Publikum sagt. Ja? Machst du Sport? Er sagt, ja, hin und wieder. Haha, schon lachen alle. Das ist ja kein Gag. Das, also, um Himmels Willen, lass die armen Menschen noch da in Ruhe. Die haben Eintritt bezahlt. Ich finde das ganz schlimm. Und du sprichst gerade von Talent. Ey, das kann doch jeder. Ist doch, also außer die ganz Schüchternen. Aber die so mit den Leuten sprechen, also wenn du das nicht drauf hast. Sorry, ich klinge jetzt hier wie der angry, grumpy man. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der wirklich ein gutes Programm hat, so viel Crowdworking machen würde. Da willst du doch, du bist auch stolz auf deine Nummern, die willst du doch loswerden.
Das heißt, also ich finde nicht, dass du da wie ein alter, krummeliger Mann klingst. Du klingst eher als jemand, der darauf besteht, dass die Qualität geliefert werden muss, die, wir sind wieder da, für die Leute gezahlt haben.
Ja, Rudi Carrell, jetzt komme ich natürlich mit so einem Alten, aber die haben ja einfach auch so viel Erfahrung. Der hat immer gesagt, wenn du einen Ass aus dem Ärmel ziehen willst, musst du es vorher reinstecken.
Ja.
So, und da steckt es auch so ein bisschen drin. Und es ist nicht nur Talent und es ist nicht nur Glück da auf der Bühne, sondern leider zu meinem Leidwesen, weil ich bin auch ein fauler Sack, ist es sehr viel Fleiß. Und je mehr du vorher in ein Programm reinsteckst an Arbeit, desto besser wirst du hinterher sein, weil du dich eben aus dem Vollen bedienen kannst. Jetzt klinge ich wirklich hier wie so ein Lehrer und Speaker, aber es ist einfach so. Wirklich mein Rat an alle junge Komikerinnen und Komiker, besorgt euch gute Nummern, dann kann euch nichts passieren.
Fleiß und Talent hast du gerade angesprochen, schön und gut, aber gehört auch sowas wie etwas mit in die Wiege gelegt bekommen zu haben dazu?
Würde ich mal unter Talent mit abparken.
Ja, ich meine das eher so gentechnisch. Ja. Also auch da hast du ja schon in der Öffentlichkeit drüber gesprochen. Du hast eine sehr bewegende Familie.
Ja.
Familienvergangenheit mit Hochs und aber auch dem einen oder anderen Tief.
Ja, entweder waren sie lustig oder sie haben sich umgebracht.
Genau, du hast viele.
Oft beides.
Genau. Oft beides währenddessen. Und du hast selber ja auch Familie. Sind die lustig?
Jo. Ich würde jetzt, also jetzt wird es geschäftsschädigend für mich. Ich würde sogar sagen, dass sie lustiger sind als ich.
Ab wann ist man denn tot lustig aus deiner Sicht?
Ja, wenn man andere zum Lachen bringen kann. Das ist ganz einfach.
Ja, okay, das war eine doofe Frage. Gut, sehr gute Antwort. Was ist denn dein Humor?
Ah, da gibt's vieles. Also ich lache wirklich über jeden Scheiß. Und ich schaue gerade mit meiner Freundin zum dritten Mal Big Bang Theory.
Ja.
Das sind, glaube ich, 12 Staffeln.
Habe ich noch nie geguckt.
23 oder 24 Folgen. Ist wirklich viel. Und wenn du mich dabei beobachten würdest, ich lache so, als hätte ich das noch nie gesehen.
Schön.
Es wird immer witziger für mich.
Gretchenfrage, Deutsch oder Englisch?
Jetzt beim dritten Mal öfter mal Englisch. Kroatisch. Aber gerade was Comedy angeht, sind die Amerikaner zuweilen schlecht zu verstehen.
Also ich habe es noch nie gesehen. Würdest du es mir empfehlen?
Total.
Ja?
Ja.
Auch Two and a Half Men, noch nie gesehen.
Two and a Half Men bin ich nie so richtig reingekommen, aber Big Bang Theory, werde ich wahrscheinlich bis an mein Lebensende immer wieder durchschauen.
Was glaubst du, halten die Leute von Atze Schröder? Oder für was halten sie ihn? Für intellektuell stark belesen und dann doch sehr intelligent? Oder eher für das etwas Gegenteilige, aber nicht bösartig gegenteilig?
Ich glaube, die meisten eher schon das Gegenteil.
Glaube ich auch.
Und wie vielleicht eher so in der Mitte. So
Interessiert dich
so,
das
so
überhaupt?
Einer von uns, wie man so ja. schön sagt.
Interessiert dich das überhaupt? Weil auch das ist ja jetzt nichts, was niemand wüsste. Du bist ja auf der Bühne Atze Schröder und in deinem Privatleben bist du anders, zumindest. Ist das denn so ein Moment, wo du dir denkst, man, finde ich blöd, dass die Leute mich so einkategorisieren, obwohl ich ja gar nicht so bin vielleicht?
Nee, das ist mir egal. Da habe ich überhaupt keine... Ich habe da überhaupt keine Eitelkeit in der Richtung. Also, aber wirklich nicht. Ich habe wahrscheinlich andere Eitelkeiten, aber die habe ich nicht. Ich müsste nicht mal berühmt sein. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und wenn die mich für den größten Deppen halten, ist alles völlig okay.
Ja, das ist schon interessant, ne? Weil du, man kennt dich ja sozusagen außerhalb der Bühne nicht, man erkennt dich außerhalb der Bühne nicht, eher gesagt. Das bedeutet ja unter dem Strich, dass du keinen großen Geltungsdrang zu haben scheinst. Was ja für die Branche unüblich ist.
Also ich wüsste natürlich gerne von nein, das wäre natürlich auch schon wieder Eitelkeit. Also ich habe schon meine Eitelkeiten, aber die sind wahrscheinlich in anderen Bereichen zu finden. Eher im privaten Umfeld. Da möchte ich ernst genommen werden. Und aber so die öffentliche Figur, da ist mir völlig egal, was die Leute von mir halten. Vielleicht liegt es auch an der Länge der Karriere. Aber ich würde mal sagen, von der Tendenz her war es immer schon so, dass es mir egal war, was die Leute über mich gedacht haben. Max Schmeling, der berühmte Boxer, Schwergewichtsweltmeister ja. damals, der hat mal gesagt, mir ist egal, was die Presse über mich schreibt, Hauptsache sie schreiben meinen Namen richtig. Und da möchte ich mich anschließen.
Aha. Der ist zumindest leichter zu schreiben. Atze ist ja nun wirklich... Glaubst du, dass nach Atze noch was kommt, was für dich in der Öffentlichkeit stattfinden kann? Oder kann... Mit dir in Verbindung ist nur der Atze sein, der in der Öffentlichkeit stattfindet.
Ich würde sagen, ja. Mir macht so viel Spaß. Ich werde jetzt mal bis 80 so weitermachen und dann eventuell das Pensum erhöhen. Aber so auf der Bühne dann eher inkognito vielleicht irgendwo nochmal am Schlagzeug sitzen. Aber wahrscheinlich eher nicht.
Also, du hast ein Buch, du hast zwei Podcasts. So. Gibt es noch irgendein Herzensprojekt, von dem du sagst, ey, darauf habe ich auch noch richtig Bock? Das reizt mich. Twitch?
Nee, es gab immer mal Pläne von Heinersdorf, ist ja der heimliche König der deutschen Boulevardbühnen. Selber Schauspieler, schreibt auch viele Stücke, hat einige Boulevardbühnen, die er beliefert, wo er eben auch die Regie teilweise macht, selber mitspielt. Und Boulevard ist dann so typisch, sagen wir, Ohnsorgtheater oder... in Berlin Theater am Schlosspark, dann Bayerischer Hof, Komödie im Bayerischen Hof. Das sind so typische Boulevardtheater, wo so vier Personenstücke, meistens zwei Frauen, zwei Männer, Verwirrpositionen innerhalb des Stückes, so eher humorige, in Anführungsstrichen, Theaterstücke. Das hatte ich immer mal vor, da zu spielen. Aber das machen so viel abgehalfterte Schauspieler, dass sobald du es machst in Deutschland, und ich hätte es gern mal für eine Zeit gemacht, ein halbes Jahr Boulevardtheater, Tante Trude aus Buxtehude oder sowas.
Oh, da gab es ja mal mit Rudi Carrell und Ilja Richter auch einen Film, ne?
Ja, solche Sachen.
Fand ich
und
gut.
Ich würde das gerne mal machen, aber dann bist du in Deutschland komplett unten durch. Und dann kannst du, glaube ich, nie wieder auf Tournee gehen, deswegen lasse ich es lieber. Und fahre lieber mit dem Fahrrad durch Hamburg.
Du bist ja ein großer Udo Jürgens-Fan, ne?
Fan ist übertrieben. Ich habe ihn oft gesehen, weil Freunde von mir über 3 Jahrzehnte da die Technik gemacht haben. Deswegen habe ich ihn oft bei den Proben erlebt, weil ich der Tontechniker, der da am Mischpult saß, war ein sehr guter Freund von mir, weil ich den oft besucht habe. Ich habe ihn eben auch oft gesehen, live in den großen Hallen in Deutschland, Österreich, Schweiz. Und insofern habe ich ihn immer bewundert, aber ich war nie ein Fan.
Starker Entertainer.
Wahnsinn. Und der stand wirklich dafür, sobald es auf die Bühne geht, alles geben.
In einem Buch von Alexander Gorko habe ich gelesen, beziehungsweise Buch ist ein bisschen übertrieben, es ist eine Sammlung von vielen Interviews, die er für die Süddeutsche Zeitung geführt hat. Gibt es eine Frage, die er Udo Jürgens gestellt hat, was ist eine starke Geschichte? Und Udo Jürgens sagte darauf, eigentlich ist das ganz einfach, sie brauchen einen Menschen in dieser Geschichte, der die anderen Menschen berührt und sie brauchen die Zeit, in der er sich spiegelt.
Ja, und da könnte ich jetzt einige Songs aufzählen von ihm. Der berühmteste ist sicher, ich war noch niemals in New York, wo es darum geht, dass der Mann nach dem Abendessen sagt, ich gehe noch Zigaretten holen, und dann überlegt er so, was wäre denn, wenn ich jetzt einfach abhauen würde? Ne? Genau. Ich war ja schließlich noch nie in New York, nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans, und anschließend kommt er wieder und erzählt seiner Frau das, und die sagt, ja, ich war da ja auch noch nie, guck mal, kriege ich richtig Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, und dann fahren sie halt zusammen los, und wenn man es schafft, eine Geschichte in so einen Song zu packen, das ist doch einfach großartig.
Ähnliches sagt er nämlich auch in der Zusammenfassung, dass er glaubt, dass seine Songs viel zu oft nicht missverstanden werden, sondern gar nicht verstanden werden. Dass viel zu sehr auf Melodie geachtet wird, ja, und den Refrain, typisches deutsches Ding übrigens, oder deutschsprachiges Ding, er ist ja Österreicher. Ähnlich ist es ja auch mit dem ehrenwerten Haus. Also es ist ja genau wie, ich war noch niemals in New York, eine sehr starke Geschichte, die in diesem Song mitspielt. Ja. Fast schon, oder nicht fast schon, gesellschaftskritisch ohne Ende.
Ja, und auch mit dem entsprechenden Ende eben, dass er hinterher sagt, komm, wir ziehen hier aus diesem ehrenwerten Haus.
Genau.
Und da kannst du viele nehmen, ne?
Griechischer Wein, geht um Gastarbeiter.
Griechischer Wein, das hat er nicht selber geschrieben, aber das ist ihm natürlich auf den Leib geschrieben worden. Und so könnte man ganz viele Songs von ihm rausnehmen. Ja, und bei ihm geht es immer wirklich darum, eine Geschichte komplett zu erzählen in einem Song.
Worauf ich damit hinaus wollte, ist so ein bisschen die Frage, ist es so simpel und am Ende doch so schwer,
ja,
dass bei euch Künstlern, und wir, um den Kreis zu schließen zu deinem neuen Programm Der Erlöser, dass du eigentlich nur zwei Zutaten brauchst, Zeitgeist und den oder die du ansprichst?
Zeitgeist verwirrt mich jetzt so ein bisschen, weil du kannst ja auch einen ganz alten Zeitgeist nehmen oder über längst vergangene Tage sprechen.
Würde vielleicht nicht jeder verstehen.
Ja, damit müsste man dann, glaube ich, auch leben. Ne? Aber am Ende, um darauf jetzt zu antworten, ist, glaube ich, ein Stand-up, ein richtig guter Stand-up, sowohl die einfachste als auch die komplizierteste Geschichte, die es gibt.
Mhm.
Und das macht es so schwer, eine gute Stand-up-Nummer zu schreiben. Und das passt deshalb, und deshalb Respekt für die Frage, so gut zu Udo Jürgens. So ist es bei guten Songs ja eben auch. Und die erfolgreichen Songwriter haben es immer geschafft, die beiden Sachen in einen Song zu packen. Nämlich simpel und trotzdem eine ganze Welt aufmachend.
Darf man erwarten von seinen Zuhörenden, dass sie so tiefgründig in das reinhören, was ihnen dargeboten wird?
Manchmal muss man eine Brücke bauen. Und darum geht es ja auch. Das ist ja wie ein Filmdrehbuch. Beim Film musst du erstmal zeigen, wo der Held, die Heldin wohnt. Du zeigst die Burg. Das ist ja so das klassische Beispiel. Und von dieser Burg aus zieht der Protagonist, Protagonistin los in die Welt und löst das Problem. Und so geht jede gute Geschichte. Ne? Und ja, Boy Meets Girl ist ja das alte Beispiel. Und so geht's. Ne? Weil du sagtest, versteht das Publikum das immer oder willst du sie dazu zwingen? Manchmal muss man die Leute mitnehmen. Und komischerweise, gerade ich als Atze Schröder, als der öffentliche Atze Schröder, wird oft in Interviews gefragt, auch für Süddeutsche oder für die Zeit, geht das Publikum das mit?
Genau.
Und dann kann ich nur sagen, das Publikum geht mehr mit, als man denkt. Und klar, manchmal muss man, wenn das Publikum nicht mitgeht, dann muss man sich Gedanken darüber machen, ob das Setting gut genug war. Ob man die Burg ausreichend gezeigt hat. Und manchmal muss man das Publikum eben auch verführen.
Aber auch da würde ich sagen, zahlt sich natürlich am Ende dein unglaublicher Erfahrungsschatz aus.
Ja, aber der würde mir auch nichts nützen, das merke ich jetzt gerade wieder, wo wir ein neues Programm schreiben, wenn ich nicht jetzt die ganze Arbeit da reinstecken würde, um an vernünftiges Material zu kommen. Also es nützt dir alles nichts. Da sind ja schon viele dran gescheitert. Manche sogar schon am zweiten Programm oder viele am zweiten Programm, weil sie gedacht haben, och, läuft ja. Aber so ist es nicht. Es wird im Gegenteil immer schwerer, weil du ja schon viele Themen behandelt hast. Klar, deine Attitüde ist klar, dein Standpunkt ist klar, das ist natürlich auch wichtig. Das ist ja sozusagen die Burg, die man am Anfang des Films zeigt. Aber man muss sehr viel Arbeit reinstecken, um gutes Material zu haben, um das Buffet herzurichten.
Ohne Fleiß kein Preis.
Ja, leider. Oder? Gut, dass du es sagst, sonst würde es wieder heißen, hier der Alte. Aber leider stimmt's. Leider, leider.
Atze, leider stimmt's auch, dass wir am Ende sind, also zumindest zeitlich gesehen. Die Zeit verging wie im Zuge. Ich hätte noch tatsächlich viele Sachen gehabt, mit denen ich gerne über dich mit dir gerne gesprochen hätte, weil du ja auch tatsächlich im Karitativen dein Unwesen, hätte ich fast gesagt, aber dein Wesen treibst. Du bist ein sehr großzügiger Mensch und vor allem jemand, der sehr, sehr gerne gibt von dem, was er bekommt. Vielleicht müssen wir einfach dafür sorgen, dass wir nochmal eine Rückfahrt mit der Bahn organisieren.
Das stimmt. Und ich warte so lange in Berlin.
Du wartest so lange in Berlin. So lange würde ich jetzt erst einmal danke für den Moment sagen und wie immer zum Schluss meinem Gast eine Frage aus dem Fragebogen von Marcel Proust stellen, die er sich selber aussuchen darf.
Oh, jetzt wird's.
Obwohl er natürlich nicht weiß, in dem Fall ist er du, welches sein wird, denn du sagst einfach Stopp, während ich durch die Fragen gehe und dann irgendwann stehen bleibe.
Ich warte mal ein bisschen und hoffe drauf. Oder gehst du von hinten nach vorne?
Das ist mir egal, ich gehe einfach runter.
Ja, Stopp.
Stopp. So, Achtung. Was glaubst du, verdienst du im Leben und warum?
Na, war ja klar,
wenn du mit Marcel, doch zurück.
Mit Marcel Proust kommst.
Ist aber ja eigentlich eine schöne Frage, weil du bist ja eigentlich im besten und ehrlichsten Sinne multiple Persönlichkeit.
Ja, aber wenn du fragst, was verdienst du, bezieht sich das ja auf eine davon. Ne? Also auf den Kern.
Ja, wir nehmen mal den Atze.
Des Ganzen. Ja, ich nehme das, was jeder verdient. Ich verdiene es zu leben. Und in meinem Falle ist mein Anspruch an alle und überhaupt an das Schicksal, und das verdiene ich auch, sehr lange zu leben. Also ich möchte 107 werden.
107?
Ja.
Wo kommt denn die 7 her? Also warum 107, warum nicht 6 oder 8?
Ja,
ist die Quersumme 8 deine Lieblingszahl, oder?
Gefällt mir einfach gut als Zahl. Sieht gut aus auf dem Auto an der Seite, die 107.
Das finde ich gut.
Und auf dem Trikot. Müssen gleich mal prüfen, ob es eine Primzahl ist.
Die 107?
Ich vermute nicht.
Ich müsste dafür wissen, was sind Primzahlen durch sich selbst teilend?
Nur durch sich selbst.
Ja. 107. Ja, da müssen wir bis nach München fahren, um das rauszufinden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Für mein Empfinden sehr kurzweilig. Ich freue mich sehr auf das Programm. Wann geht's los?
Am 24. November geht's los.
2023. Wir wissen ja nie, wann die Leute diesen Podcast hören. Dann hören die das 2025 und wünschen sich für den November Karten. Dann ist Essig.
Und bis dahin wissen auch alle, aber es ist eine Primzahl. Siehst du, das sind so Sachen, da könnte ich jetzt für den Rest des Tages drüber nachdenken.
Ach, hast du parallel gemacht?
Aber da merkt man auch, dass ich wirklich vielleicht mittlerweile zu oft Big Bang Theory geguckt habe.
Na gut, also wie dem auch sei, ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu fahren. Viel Spaß bei allem, was du in Berlin machst. Bleib gesund, bis 107 ist es ja noch ein bisschen. Also
ja, Hälfte habe ich.
Kannst noch ein paar Mal um die Alster laufen.
Ja, genau, werde ich machen.
Joggenderweise, nicht als Spaziergänger.
Ja, das ist ja beides gesund.
Und all euch, lieben Zuhörenden, möchte ich natürlich empfehlen, diesen Podcast zu abonnieren. Und ich glaube, man kann auch irgendwo ein Like oder Kommentare hinterlassen. Finden wir immer alles ganz gut, gefällt uns bei der Deutschen Bahn. Und bleibt gesund, bleibt lieb und seid gut miteinander. Ganz herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung. Fahr ja gerne Bahn, insofern war das ja auch erfüllt.
Ein besseres Schlusswort hätten wir nicht haben können. Ganz herzlichen Dank, Atze Schröder. Ganz herzlichen Dank an alle, die hier zugehört haben. Bis zum nächsten Mal und tschüss.